12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende.
Seit 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Das Jubiläum wird 2021 bundesweit mit vielen Veranstaltungen gewürdigt. Dabei soll vor allem nach vorn geblickt werden. Doch die Geschichte der Juden in Deutschland ist auch eine Geschichte der systematischen Anfeindung, die während des Nationalsozialismus im Massenmord an über 6 Millionen Menschen durch Deutsche gipfelte. In der Bundesrepublik Deutschland lebt der Antisemitismus weiter, tabuisiert, selten offen geäußert, aber er bricht sich immer wieder gewalttätig Bahn, nicht zuletzt beim Anschlag auf die Synagoge von Halle 2019. Der Historiker Peter Longerich war Sprecher des ersten unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestages und vor allem ist er Spezialist für die Geschichte des NS-Staates und des Holocausts. Er hat nun eine Geschichte des Antisemitismus in Deutschland vorgelegt. Guten Tag, Herr Professor Longerich.
Tag, Frau Martin.
Herr Professor Longerich, Sie versuchen in Ihrem neuen Buch die historischen Wurzeln des heutigen Antisemitismus zu erklären. Und dabei blicken Sie auf die vergangenen 250 Jahre. Nun ist die Feindschaft gegenüber den Juden sehr viel älter. Warum beginnen Sie mit der Aufklärung?
Naja, es gibt natürlich diese alte christliche Judenfeindschaft, die durch das ganze Mittelalter und die frühe Neuzeit sich durchzieht. Aber die Feindseligkeit gegenüber Juden bekommt eine neue Qualität, wenn man das ausdrücken will, Ende des 18. Jahrhunderts, nämlich als es um die Frage ging, wie man die Juden in die Gesellschaft, in die bürgerliche Gesellschaft, wie man das damals nannte, eingliedern wollte. Denn bisher hatten sie ja außerhalb der ständischen Gesellschaft gelebt und es begann jetzt die Diskussion um die Emanzipation, wie man das nannte, der Juden. Und diese Forderung nach der Emanzipation wird zugleich begleitet von einer Welle von Judenfeindschaft, die eine ganz neue Qualität hat, weil es jetzt nicht mehr um die Religion geht, sondern es geht darum, dass die Juden gleichberechtigte Bürger sein sollen. Und nun greift man sie als Fremde, als andere, als eigenes Volk, als eigener Staat, als Staat im Staat an und findet immer wieder neue Argumente. Schließlich ein ganzes Arsenal von sogenannten Argumenten, um diese Emanzipation zu verhindern.
Was warf man den Juden denn vor oder was unterstellte man ihnen?
Nun, alles, was man sich nur vorstellen kann. Also einmal hat man eben argumentiert, dass die Juden als Kollektiv moralisch verdorben seien und hat das aus der religiösen Überlieferung abgeleitet. Also man hat gesagt, die Juden werden jetzt zwar Mitglieder unserer Gesellschaft, aber sie schleppen im Grunde genommen diese Altlasten aus ihrer falschen religiösen Überlieferung fort. Denn man muss ja sehen, dass wenn man christlich argumentiert, ist ja das Judentum im Grunde genommen ein Irrtum gewesen. Die Juden wollen nicht die neue christliche Wahrheit einsehen. Also das ist zum einen diese ursprünglich gegen die Religion gerichtete Argumentation, die jetzt ins Weltliche gewendet wird. Und dann warf man den Juden vor, sie würden Schacherhandel betreiben. Nachdem man sie jahrhundertelang sozusagen aus den meisten Berufen ausgeschlossen hat, hat man ihnen nun gerade diese Nischenexistenz, die sie hatten, zum Vorwurf gemacht. Es geht dann weiter, dass sie im Grunde genommen, da sie ja sozusagen weltweit miteinander verbunden sind, dass sie illoyal gegenüber dem eigenen Staat sein würden, dass sie zum Beispiel keinen Militärdienst ableisten könnten und Ähnliches. Die meisten dieser Vorurteile sind natürlich völlig aus der Luft gegriffen oder es sind verzerrte Wahrnehmungen der tatsächlichen jüdischen Existenz damals.
Gab es denn überhaupt eine Möglichkeit, diesen Vorurteilen zu entkommen?
Ja, das Problem ist bei den Antisemiten oder bei den Judenfeinden, dass man, wenn sie wirklich sozusagen glauben, dass alle großen Probleme der Welt sozusagen von den Juden ausgehen, dass man kaum rational gegen sie argumentieren kann, weil sie erfinden dann irgendwelche neuen Geschichten, irgendwelche neuen Narrative, die sie bestätigen. Es ist auch so, dass es in der Geschichte des Antisemitismus durchaus sehr widersprüchliche Argumentationen gibt, aber das scheint den radikalen Antisemiten zumindest überhaupt nichts auszumachen. Im Gegenteil, sie betrachten das dann als eine Art von Ergänzung ihrer eigenen Argumentation, wenn jemand mit anderen Argumenten kommt.
Nun fällt die Aufklärung, der Startpunkt Ihrer Untersuchung ja zusammen mit der nationalen Bewegung in Deutschland, die dann schließlich in den Nationalstaat gipfelte. Aber die Vordenker dieser nationalen Bewegung wie Fichte oder Herder äußerten sich judenfeindlich, aber ja zum Beispiel nicht Schiller, der Dichter der deutschen Nation. Wie deuten Sie das denn?
Ja, man muss nicht, wenn man sozusagen ein Anhänger der Nationalbewegung ist, unbedingt auch Judenfeind sein. Es gibt diese Koinzidenz natürlich sehr häufig, aber sie ist nicht zwingend. Aber natürlich, wenn man davon ausgeht, dass diese deutsche Nation eine Nation werden muss, weil sie auf gemeinsamer Abstammung beruht, auf einer, die bis zu den Germanen zurückzuführen wäre, dass sie auf gemeinsamer Kultur, auf gemeinsamer Sprache, auf einem Nationalcharakter beruht, ja, dann schließt man doch im Grunde genommen die Juden per se schon aus, weil man eben argumentiert, sie stammen eben nicht von den Germanen ab, sie haben eine andere Kultur und so weiter. Also man kann in diesen Schriften dieser genannten Vorväter der Nationalbewegung durchaus sehen, dass sie im Grunde genommen, so wie sie das Positive im Deutschsein betonen, gleichzeitig teilweise auch unausgesprochen sozusagen sagen, ja, die Juden können eigentlich nicht Teil dieser Nation sein, weil sie anders sind als wir.
Also das hieße dann ja in der Konsequenz, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Suche nach der deutschen Identität und der Ablehnung des Jüdischen in Deutschland.
Das ist eigentlich die Kernthese des Buches, dass beides eben zusammenhängt. Ich sage natürlich nicht, dass jemand, der als Deutscher fühlen will, deswegen automatisch Antisemit sein muss. Aber es gibt diesen Zusammenhang, und zwar insbesondere dann, wenn man das Deutschsein auf diese Faktoren Abstammung, Kultur, gemeinsame Sprache und so weiter bezieht und damit im Grunde genommen alle, die diese Kriterien nicht erfüllen, ausschließen muss.
Sie hören 1222, diesmal mit dem Historiker Peter Longerich. Wir sprechen über die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland. Herr Professor Longerich, 1871 wurde dieses deutsche Kaiserreich und damit ein deutscher Nationalstaat geschaffen, den die nationale Bewegung der Aufklärung wollte. Wie groß war der Kreis der Antisemiten damals denn?
Das Entscheidende ist ja, dass seit 1869 im Norddeutschen Bund und dann seit 71 im Kaiserreich die Emanzipation rechtlich gegeben war. Also die Juden waren nun gleichberechtigte Staatsbürger. Und die Antisemiten wurden nicht müde, nun gegen diesen neuen Rechtszustand zu Felde zu ziehen und zu fordern, dass man die Emanzipation der Juden rückgängig machen müsse. Was bedeutet hätte, dass man ein bereits verliehenes Bürgerrecht wieder einkassiert hätte. Also das heißt, man stellte sich im Grunde genommen quer zur geltenden Rechtsordnung auf. Und das verlieh nun der antisemitischen Bewegung, die jetzt entstand im modernen Sinne mit eigenen Verbänden, mit Parteien, mit Massenpresse, das verlieh ihr einen neuen Schwung, eine neue Radikalität.
Wie äußerte dieser Judenhass sich denn nach der Reichsgründung? War das jetzt vor allem, wenn Sie die Massenmedien zum Beispiel nennen, war das vor allem verbal oder auch schon handgreiflich?
Ich würde hier zwei Dinge unterscheiden. Zunächst mal gibt es eine radikale antisemitische Bewegung, die eben die Emanzipation rückgängig machen will und dabei sehr rabiat vorgeht. Es kommt dabei zu Handgreiflichkeiten, aber nicht nur das. Es gibt auch Brandanschläge, es gibt lokale Unruhen, bei denen Juden gedemütigt und geschlagen werden. Das alles gibt es. Es gibt antisemitische Parteien, die in den Wahlkreisen, wo sie aufgestellt werden, in einigen Wahlkreisen doch immerhin die Mehrheit gewinnen konnten. Und es gibt eine sehr verrohte antisemitische Sprache, also wo man etwa mit Tiervergleichen oder mit Bazillenvergleichen arbeitet. Das ist aber nur die eine Seite. Entscheidend ist ja, dass der Antisemitismus insgesamt in der Bevölkerung oder sagen wir mal die Ablehnung, die Distanz zu Juden in der Bevölkerung sehr weit verbreitet war. Ich würde sagen, im Kaiserreich hat wohl die Mehrheit der Deutschen irgendwie eine innere Reserve oder eine Ablehnung gegenüber den Juden verspürt. Und diese beiden Formen des Antisemitismus ergänzen sich natürlich. Also die Masse der Judengegner will zwar nicht diese radikalen Einschnitte wie die radikalen Antisemiten, aber sie sind auch trotzdem bereit, diese radikal antisemitische Bewegung zu tolerieren, sie mitzutragen. Sie gewöhnen sich an diese verrohte Sprache. Vieles von dem, was die radikalen Antisemiten behaupten, glauben sie ja auch selbst. Und das sind diese beiden Elemente, die man zusammen sehen muss. Also diesen radikalen Antisemitismus einer Minderheit und die in der Mehrheit sehr weit verbreitete Feindschaft gegenüber den Juden. Und ja, diese beiden Bewegungen zusammen führen dann zu diesen fatalen Ergebnissen, die wir ja in Deutschland, aus der deutschen Geschichte kennen.
Ja, es gibt Historiker, die verorten die Wurzeln der nationalsozialistischen Judenpolitik im Kaiserreich. War das so? Also war das Vorbotin der systematischen Judenvernichtung im sogenannten Dritten Reich?
Nein, hier setze ich die Akzente ein bisschen anders. Es ist ja ganz bezeichnend gerade für die deutsche Geschichtswissenschaft, dass sie versucht hat, den Nationalsozialismus sozusagen strukturell aus den Verwerfungen, die im Kaiserreich zu beobachten sind, zu erklären. Und sich zu wenig, wie ich meine, mit der Weimarer Zeit beschäftigt. natürlich die ja die unmittelbare Vorgeschichte des oder die unmittelbare Vorepoche des Nationalsozialismus ist. Und wenn man sich jetzt näher den Antisemitismus in der Weimarer Zeit ansieht, dann sieht man doch gegenüber dem Kaiserreich eine ganz deutliche Steigerung. Und das hat nicht einfach damit zu tun, dass man in einer Krisenzeit lebte und einfach die Juden als Sündenböcke verantwortlich machte, sondern das hat ganz bestimmte allgemeinhistorische Gründe, die mit der Existenz der Weimarer Republik zusammenhängen.
Welche waren das?
Ja, da ist zum einen der Faktor Gewalt. Im Kaiserreich hat es zwar auch Gewalt gegeben, aber sie ist immer wieder relativ schnell eingedämmt worden durch die Staatsmacht. Und in Deutschland in der Nachkriegszeit, in den 5 Jahren zwischen 18 und 23, war der Staat nicht in der Lage, diese antisemitische Gewalt zu stoppen. Und es gehörte einfach in gewisser Weise schon zum Alltag dazu. Also es gab ja einen hohen Gewöhnungseffekt. Und die Antisemiten wussten eben, wenn sie Gewalt anwenden, können sie etwas erreichen. Sie können Juden unter Druck setzen, sie können sie aus der Öffentlichkeit verdrängen. Das ist der eine Punkt, die Gewalt. Das andere ist aber, dass der Antisemitismus im Kaiserreich, die antisemitische Bewegung, geglaubt hat, sie könne ihre Ziele durchsetzen innerhalb des Systems. Also zum Beispiel durch eine Verfassungsänderung. Aber in der Weimarer Republik war es so, dass die Antisemiten radikale Systemgegner waren. Also sie wollten, um ihre Ziele zu erreichen, auch die Republik stürzen. Und deswegen nannten sie auch die Weimarer Republik die Judenrepublik. Ein weiteres Argument, warum der Antisemitismus in der Weimarer Republik radikaler und stärker war, ist, dass es wieder zu einem Versuch kam, diese deutsche Identität neu zu bestimmen. Also das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben. Es gibt eben diesen Zusammenhang zwischen Antisemitismus und der Frage, wer bin ich als Deutscher? Was ist mein Deutschland eigentlich? Was macht es mit mir? Und hier in der Weimarer Republik geht man eben wieder zurück zur Kategorie des Volkes. Im Kaiserreich hatte man sich, was den Nationalismus anbelangt, in erster Linie an die Institutionen, an die großen Institutionen angelehnt. Also Kaiser, protestantische Kirche, Armee, preußischer Staat, preußische Geschichte im Hintergrund. Und das alles war jetzt vorbei. Man musste sozusagen versuchen, diese deutsche Identität wieder neu zu erfinden. Und da hat man in der Weimarer Zeit sehr stark auf die Kategorie des Volkstums, wie man das damals nannte, zurückgegriffen. Also wieder zurück sozusagen zu Herder, zurück zu Abstammung, zu Kultur, zu Sprache. Und man kann dort wieder einen Diskurs rekonstruieren, der aber durchaus in der Mitte der Gesellschaft geführt wird, der das Deutschsein so behandelt, dass eigentlich die Juden darin keinen Platz haben können, weil es eben um diese Faktoren wie Abstammung, gemeinsame Kultur geht. Und die Kultur wird so definiert, dass es eine sozusagen eine im Volkstum verwurzelte Kultur sein muss. Und damit sind die Juden eigentlich automatisch sozusagen ausgeschlossen. Es gibt also eine Überschneidung zwischen diesem radikalen völkischen Denken und diesem weit in der Mitte der Gesellschaft nachspürbaren sozusagen normalen Nationalismus. Und beides überlappt sich. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die NSDAP dann mit ihren Parolen so erfolgreich sein konnte.
Ich möchte noch mal eben kurz auf den Antisemitismus während des Kaiserreichs zurückgehen. Nämlich genau auf diesen Begriff. Soweit ich weiß, wurde genau der Begriff der Antisemitismus in den Jahren nach der Reichsgründung geschaffen. Von wem eigentlich? In welchem Kontext?
Der Begriff geht zurück auf die sogenannte Antisemitenliga um Wilhelm Marr. Und sie kommt aus diesem Kreis. Dort taucht der Begriff zum ersten Mal auf. Zunächst sprach man von Semitismus und dann hat man das Anti davor gesetzt. Das soll natürlich anzeigen, wir haben es mit einer neuen Qualität von jüdischem Einfluss, von Judenherrschaft zu tun. Das ist ein System, was man nur abstrakt sozusagen begreifen kann. Und das sollte mit diesem Begriff vermittelt werden. Es ist ja so, es ist eine gewisse Konvention in dem Umgang, dass man erst nach 1870 dann auch nur vom Antisemitismus spricht, weil es vorher diesen Begriff nicht gab. Aber man muss eben einfach sehen, dass schon seit der Aufklärung die gleichen Argumente in Anführungszeichen gebraucht werden, die dann von der antisemitischen Bewegung ab den 70er Jahren ausgeschlachtet wurden.
Sie haben nun dargelegt, wie der Antisemitismus gerade in der Weimarer Republik Konjunktur hatte und aus welchen Gründen. Sie haben auch gesagt, dass Ihre Zunft, die Geschichtsschreibung, sich damit bisher nicht befasst hat. Warum eigentlich nicht?
Nicht befasst wäre stark übertrieben, aber ich denke, dass das Kaiserreich bisher im Vergleich eher im Vordergrund gestanden hat. Das Kaiserreich ist sozusagen der Klassiker für die Geschichtswissenschaft. Man kann sich natürlich mit einer Epoche, die über vier Jahrzehnte die gleiche Verfassung hat, die gleichen Grenzen hat und so weiter. Das ist ein viel besserer sozusagen Forschungsraum für einen Historiker. Da kann man viel besser langfristige Tendenzen und Veränderungen rekonstruieren. Während die Weimarer Zeit ist als Objekt schwierig. Sie dauert nur 14 Jahre lang. Die Weimarer Republik ist ständig umlagert und umkämpft. Es ist sehr schwierig hier sozusagen, oder schwieriger, hier sozusagen langfristige Tendenzen herauszuarbeiten, als an einer relativ ruhigen Zeit wie im Kaiserreich. Das wäre mein Erklärungsangebot für dieses Übergewicht des Kaiserreichs in der Forschung.
Welchen Anteil hatten die Nationalsozialisten während der Weimarer Republik an der Verbreitung des Judenhasses?
Ja, man kann natürlich die NS-Bewegung als die Fortsetzung der radikalen antisemitischen Bewegung oder der völkischen Bewegung des Kaiserreichs sehen. Also hier tritt eine Bewegung an in den 1870er Jahren, fordert die Emanzipation der Juden, und 1933 setzen die Nationalsozialisten sozusagen in der letzten Phase dieser Bewegung dieses Ziel dann auch um. Also das verstehe ich da unter einer gewissen historischen Kontinuität in dieser radikalen antisemitischen Bewegung. Das Problem ist, dass im Grunde genommen diese radikalen Antisemiten in der Bevölkerung vielleicht einen Anteil von 5-10 oder so etwa Prozent hatten und die NSDAP aber nun zu einer Massenbewegung wurde ab 1930, der es gelang, über 37% der Wähler hinter sich zu bringen. Und ich vermute, dass die Zahl der NSDAP-Wähler wesentlich höher war als die der radikalen Antisemiten. Und die NSDAP hat das wohl auch so gesehen, denn sie hat ab 1930 ihre antisemitische Propaganda etwas zurückgefahren oder etwas modifiziert, sodass auch derjenige, der nicht jeden Tag aufstand und dachte, die Juden sind das große Unglück der Welt, dass auch sozusagen ein gemäßigter Antisemit, also jemand, der zwar etwas gegen Juden hatte, aber eigentlich keine politischen Konsequenzen aus diesem Vorurteil zog, dass also auch diese Menschen sozusagen NSDAP wählen konnten. Aber natürlich, eins ist klar, wer NSDAP gewählt hat 1933, der wusste, dass die Partei vermutlich radikale Schritte in der sogenannten Judenfrage unternehmen würde. Also es gibt hier keine Unschuldsvermutung.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, war der Holocaust, die offene Forderung der Vernichtung der Juden zunächst oder über längere Zeit nicht Teil des nationalsozialistischen politischen Programms oder beziehungsweise des propagierten Programms?
Ja, auch nicht eigentlich Teil dieser radikalen antisemitischen Bewegung, über die wir gesprochen haben. Es taucht allerdings der Begriff der Vernichtung, der taucht schon öfters auf, auch schon im frühen 19. Jahrhundert. Aber ich denke, dass diese radikalen Antisemiten eigentlich sich unter der Vernichtung nicht die Ermordung der Juden vorgestellt haben. Also das war eigentlich etwas, was damals noch undenkbar war. Auch die Nationalsozialisten, auch die radikalsten Nationalsozialisten dachten wohl 1933 eher daran, die Juden eben vollständig zu entrechten und sie dann, also unter Fremdenrecht zu stellen, wie man das damals nannte, und sie dann zu vertreiben. Das war wohl und zwar auch mit Hilfe von Gewalt durchaus zu vertreiben. Aber diese Vorstellung, dass man tatsächlich die Juden Europas auf diese Art und Weise in Lagersperren aushungern und dann ermorden würde, das ist etwas, was am Anfang, denke ich, so als eine Vision bei diesen radikalen Nationalsozialisten nicht vorhanden war.
War denn der Antisemitismus, glaubten die den wirklich oder ist der Antisemitismus sozusagen opportunistisch benutzt worden?
Bei den radikalen Antisemiten kann man davon ausgehen, dass sie das, was sie sagten, auch meinten. Also das heißt, sie gingen tatsächlich davon aus, dass sie durch eine Entfernung, wie das hieß, der Juden die wesentlichen Probleme der deutschen Gesellschaft beseitigen könnten. Wenn man solche Texte liest, wie etwa Mein Kampf, dann sieht man, wie ein obsessiver Antisemit denkt und der weiß, was er tut und der steht auch dahinter. Natürlich ist es so, dass, das ist ja das Eigenartige, wenn jetzt ein Staat anfängt, eine Minderheit systematisch zu entrechten, wie das nach 1933 mit den Juden geschehen ist, dann setzt man damit ja bestimmte Mechanismen in Gang. Es werden zum Beispiel Stellen frei, die man mit den eigenen Leuten besetzt. Man kann sich Besitz, Eigentum aneignen. Das heißt, es gibt also auch sehr viele praktische Vorteile für denjenigen, der die in Anführungszeichen Entjudung der Gesellschaft vorantreibt. Er kann nämlich seinen eigenen Einfluss in diese Bereiche hinein ausdehnen. Und die Nationalsozialisten haben festgestellt, je radikaler sie vorgehen, desto mehr Erfolg haben sie eigentlich auf ihre Art und Weise. Und das setzt dann eine Spirale in Gang, die zumal unter Kriegsbedingungen dann in einer absoluten Katastrophe enden muss.
Eine Dynamik, die erklärt, warum die breite Bevölkerung, auch wenn sie vielleicht keine Antipathien gegen Juden hatte, die Verfolgung der Juden mitgemacht hat.
Das ist natürlich ganz klar, dass auch Teile der allgemeinen Bevölkerung von dieser Politik profitiert haben. Denken Sie etwa daran, dass im Krieg jüdischer Hausrat versteigert wurde, dass die in den Großstädten die so begehrten Judenwohnungen dann neu bezogen wurden und so weiter und so weiter. Aber ich denke, wenn man versucht zu erklären, warum sich die Nationalsozialisten mit dieser Politik durchsetzen konnten, dann vor allem, weil die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung einfach keine näheren Beziehungen zu Juden hatte. Die meisten kannten keine Juden, hatten keine jüdischen Freunde. Und wenn sie welche hatten, dann wurde ihnen sehr deutlich gemacht, schon in den ersten Jahren des Dritten Reichs, dass sie diese Beziehung besser abbrechen sollten. Sie standen also dem Schicksal der Juden indifferent gegenüber. Stellen Sie sich vor, die Nationalsozialisten hätten versucht, die protestantische Kirche abzuschaffen und die Pastoren unter Fremdenrecht zu stellen und des Landes zu verweisen, was dann für einen Widerstand gekommen wäre aus der Bevölkerung, weil man dann selber betroffen worden wäre. Aber in diesem Falle war es eben eine Gruppe, die seit langer, langer Zeit sozusagen mehr neben den anderen Deutschen lebte als mit ihnen zusammen. So war damals die Sichtweise.
Sie hören 1222, diesmal mit dem Historiker Peter Longerich. Wir sprechen über die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland. Herr Professor Longerich, ging der Antisemitismus in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich zurück?
Ja, das ist ja nun das Interessante, dass nach dem Holocaust man eigentlich denken müsste, dass jetzt diese antisemitischen Vorurteile und Stereotype in sich zusammenbrechen, dass der Antisemitismus eigentlich nahezu ungehindert weiter existierte. Man kann das aus Umfragen entnehmen. Also diese alte Antipathie gegenüber Juden war nach wie vor da. Und natürlich hatte auch diese nationalsozialistische Zeit mit ihrer Indoktrination auch eine verheerende Wirkung auf viele. Der große Unterschied zu den Epochen zuvor ist allerdings, dass nach 1945 der Antisemitismus in der Öffentlichkeit tabuisiert wurde. Das heißt, im Gegensatz zu früher, wo man sich offen zum Antisemitismus bekennen konnte und antisemitische Parteien, Vereine und so weiter gründete, tut man das jetzt einfach nicht mehr. Das gehört sich nicht mehr. Man ist zwar antisemitisch, aber man äußert sich über diese Dinge privat, so in halböffentlichen Räumen oder in bestimmten abgeschirmten Gruppierungen, aber eben nicht mehr öffentlich. Und das ist das Besondere an der Geschichte des Antisemitismus nach 1945 bis heute, dass wir beides haben. Wir haben eine gewisse Sättigung Antisemitismus in der Bevölkerung auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite dieses nicht darüber sprechen wollen oder nicht so gerne darüber sprechen wollen. Und beides steht natürlich in einem Widerspruch zueinander. Und dieser Widerspruch charakterisiert die Geschichte des Antisemitismus bis heute.
Es hat aber ja bald nach Ende des Zweiten Weltkriegs dann schon Prozesse gegeben gegen die Drahtzieher des Holocaust. Und da gab es, glaube ich, auch großes Interesse. Welche Funktion hatte dann die Aufklärung der Verbrechen an den Juden in Bezug auf den Judenhass in Deutschland?
Ja, man kann tatsächlich sagen, dass diese Prozesse eine Schlüsselrolle gespielt haben, dass in den 60er Jahren tatsächlich dieses Thema breit diskutiert wurde und eben auch jetzt in den Unterricht, in die Schulen kam. Im Kulturleben spielte es eine Rolle in verschiedenen Formen. Wenn man sich genau die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass gerade am Anfang etwa bei dem Eichmann-Prozess eine große Zustimmung durchaus da war, dass man diesen Mann nun vor Gericht brachte. Aber mit der Ausbreitung dieser Prozesse und langsam erkennbar wurde in den 60er Jahren, welche Dimensionen das hat und dass es nicht nur darum ging, irgendwelche Sadisten und Idioten zu verurteilen, sondern dass es tatsächlich ganz normale Täter sozusagen zum Teil waren, Leute wie du und ich, die aus bürgerlichen Hintergrund hatten. Da sieht man sehr deutlich, dass die Ablehnung dieser Prozesse in der breiten Bevölkerung wuchs und auch bei den Verjährungsdebatten, also als es darum ging, die Mordverjährung zunächst zu verlängern, dann aufzuheben, hat der Bundestag dies offenbar gegen eine Mehrheit in der Bevölkerung beschlossen.
Das war offenbar zu nah dran, weil es zu normal war, Antisemit zu sein, beziehungsweise zum Kreis der Täter oder Mittäter zu gehören.
Ja, wenn man sich etwa diese Prozesse ansieht und man hört dort die Lebensgeschichten dieser Täter, dann sieht man eben, dass sie nicht sozusagen von irgendeinem diffusen Rand der Gesellschaft kam, sondern dass es ganz normale Mitbürger waren, die eine Biografie hatten, die sie mit vielen anderen Menschen in der Gesellschaft teilten.
Springen wir zur Gegenwart. Wie groß ist der Anteil der Antisemiten an der deutschen Bevölkerung heute?
Ja, das ist nicht so ohne weiteres zu beantworten. Es gibt ja Meinungsumfragen, aber die Umfragen sind seit Jahren nicht mehr gezielt im Hinblick auf den Antisemitismus angestellt worden, sondern immer im generellen Kontext des Rechtsextremismus. Man kann, wenn man mal die verschiedenen Zahlen ansieht, etwa sagen, dass man in diesen Umfragen letztendlich 10%, etwa 10% der Bevölkerung sozusagen zum harten antisemitischen Kern rechnet und dann vielleicht 15-20% oder etwas mehr sozusagen zu denjenigen, die Vorurteile gegenüber Juden haben. Es ist ja nicht einfach in einer solchen Befragung, die können ja nicht fragen, sind Sie Antisemit? Weil man ist heute nicht mehr Antisemit, man bekennt sich nicht mehr dazu, sondern man muss versuchen, durch bestimmte Fragen sozusagen herauszufiltern, wie die Vorurteilslage bei dem Einzelnen ist. Und wenn jemand sozusagen auf all diese Fragen sozusagen hohe Werte ankreuzt, dann wird er eben als radikaler Antisemit oder sagen wir Antisemit mit einem gefestigten Weltbild eingeordnet. 10% wäre so die Größenordnung.
Aber dem entnehme ich auch, dass der Antisemitismus heute vielleicht noch derselbe ist wie zur Reichsgründung oder während der NS-Herrschaft, aber dass er andere Argumente und andere Argumentationsmuster benutzt beziehungsweise sich anders manifestiert.
Also ich denke, dass bei diesen Meinungsumfragen schon deutlich wird, dass er langfristig eher zurückgeht. Es gibt ja noch andere Formen der Messung, also zum Beispiel bei den Straftaten. Die Straftaten steigen. Es liegt aber auch zum Teil daran, dass heute genauer hingeschaut wird als früher. Oder etwa im Internet kann man in den letzten Jahren einen sehr starken Anstieg von antisemitischen Äußerungen wahrnehmen. Das ist ja eine neue Form von Öffentlichkeit, wo man eben nicht mehr mit dem Tabu arbeiten kann. Ich denke eher, dass wir es nicht mit einem Wiederaufleben, wie es dann immer heißt, oder mit einem neuen Antisemitismus zu tun haben, sondern das ist der alte Antisemitismus, den wir jetzt von der Aufklärung bis heute verfolgt haben, der eben zeitweilig sozusagen wenig sichtbar gewesen ist, aber war immer da. Und er war auch immer in der Mitte der Gesellschaft da. Also solche Sätze wie, er hat jetzt die Mitte der Gesellschaft erreicht, halte ich für falsch. Er war immer in der Mitte der Gesellschaft vorhanden.
Und also keine Sache der Rechtsradikalen beziehungsweise Rechtsextremisten, wie das oft behauptet wird.
Naja, natürlich spielt der radikale Antisemitismus in der rechtsextremen Bewegung eine ganz wichtige Rolle, eine zentrale Rolle. Und ich glaube, hier ist auch die große Gefahr, nämlich die Gefahr, dass wiederum eine kleine, relativ kleine Gruppe sogenannte Argumente in der Hand hat, die dann doch von einem relativ großen Teil der Bevölkerung irgendwie zum Teil auch geteilt werden. Und das ist eben die Frage der Anschlussfähigkeit. Wann springt der Funke sozusagen über? Das ist das eigentlich Gefährliche. Deswegen würde ich auch nicht den Rechtsextremismus sozusagen jetzt hier außen vor lassen.
Aber es hat sich ja auch eine linksradikale Spielart des Antisemitismus offenbar herausgebildet.
Ja, es gibt einen genuinen linken Antisemitismus. Wenn man mal nachschaut, was Marx darüber geschrieben hat, allerdings eher in einer Nebenbemerkung, dann war auch er nicht frei davon. Es gibt eine Traditionslinie. Allerdings ist es so, dass natürlich jemand, der links ist, anders argumentiert. Er würde sagen, ich bin nicht Antisemit, sondern ich bin kapitalismuskritisch oder globalisierungskritisch. Aber wenn man sich diese Dinge dann näher anschaut, dann kann man eben doch sehen, dass bis heute in dieser Kapitalismuskritik eben auch antisemitische Untertöne mitschwingen. Unterschied zu dem Rechtsextremismus gibt es allerdings bei der Linken immer einen Reflexionsprozess. Also sozusagen, sie versucht sich immer wieder von diesen antisemitischen Elementen zu distanzieren, während bei den Rechtsextremen das eben essentiell ist. Das ist der engste Kern ihrer Weltanschauung.
Ist dann der Antisemitismus immer noch identitätsstiftend in Deutschland?
Ich denke, man weiß eigentlich sehr wenig darüber, wie die große Mehrheit bei uns über ihre eigene Identität nachdenkt. Es gibt Umfragen, die sagen, dass etwa über 70% der Bevölkerung stolz darauf ist, deutsch zu sein. Und wenn man nachfragt, dann kommt heraus, ja, man bezieht sich dabei auf die Herkunft, man bezieht sich auf traditionelle deutsche Tugenden, aber auch darauf, dass das Land so gut funktioniert. Naja, in letzter Zeit hat man einen anderen Eindruck, dass die Wirtschaft gut organisiert ist, dass wir technologisch vorne mitmaschinen und so weiter. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, darauf stolz zu sein. Aber ich denke, wenn man gerade sich diese Vermengung von Feindseligkeit gegenüber dem israelischen Staat mit Antisemitismus ansieht, dann denke ich, gibt es eben doch hier nach wie vor diesen Zusammenhang. Denn man will versuchen, sozusagen als Deutscher, unbefangen wie die Angehörige anderer Nationen, mit seinem Deutschtum umzugehen. Man ist stolz darauf, Deutscher zu sein. Und da gibt es etwas, was stört, nämlich, dass die deutsche Geschichte dieses dunkle Kapitel hat und dass dieses dunkle Kapitel eine lange Vorgeschichte hat. Und man möchte sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen und wehrt sozusagen ab. Man wehrt den vermuteten Vorwurf der deutschen Schuld ab. Und das führt dann zu solchen Gegenrechnungen, dass man eben sehr genau beobachtet, wie Israel mit den Palästinensern umgeht und dass man dann Vergleiche anstellt, die eigentlich unsinnig sind zwischen der Palästinenserpolitik und der deutschen Judenpolitik. Also es gibt diesen Zusammenhang, dass man sich in seinem deutschen Selbstbewusstsein getroffen fühlt durch die Erinnerung an den Holocaust und was damit zusammenhängt. Und ich denke, man kann das bis auf den heutigen Tag nachspielen. Ich habe in dem Buch mal versucht, die großen antisemitischen Debatten mir anzusehen, also etwa die Beschneidungsdebatte, das war, glaube ich, 2012. Und ich denke, dass hier auch ein gewisser, wenn man diese Anklagen, die da gegen Juden erhoben wurden, wenn man sich das mal genau anschaut, dann sieht man, dass mittlerweile auch aus einem gewissen Gefühl des deutschen Stolzes hier argumentiert wird. Wir achten die Menschenrechte. Wir kennen keine atavistischen religiösen Rituale. Aber die machen das. Und sozusagen, dass hier auch der Versuch gemacht wird, sozusagen einer Neubewertung. Allein schon die Gegenüberstellung, die man so oft liest, wir Deutsche und die Juden, drückt das ja aus, dass es hier einen Zusammenhang gibt.
Aber wie erklären Sie das, dass es immer noch diese Unterscheidung gibt?
Ja, es kommt ja sehr darauf an, wer so spricht. Also wenn sich ein hier lebender Jude, eine lebende Jüdin, wenn die sich sozusagen nicht ohne weiteres, obwohl sie die deutsche Staatsbürger hat, nicht ohne weiteres zu den Deutschen rechnen müsste, vielleicht wegen der Verfolgungsgeschichte ihrer Familie, dann ist das etwas anderes, als wenn ich sozusagen als nicht-jüdischer Deutscher von vornherein diese Unterscheidung treffe und eigentlich damit zum Ausdruck bringe, eigentlich gehören sie ja doch nicht dazu. Und das ist genau das, was eben viele noch glauben, dass die Juden etwas Besonderes an sich haben, etwas Eigentümliches und dass sie eben doch sich nicht in einigen Dingen von den anderen unterscheiden, sondern grundsätzlich, dass das Judentum sozusagen etwas ist, was die ganze Persönlichkeit umfasst und sie damit in eine besondere Position versetzt. Es gibt auch, ich habe es in dem Buch zitiert, auch neuere Untersuchungen, zum Beispiel über die Schulpraxis, nicht, wo dann jüdische Schülerinnen oder jüdische Schüler gezielt aufgerufen werden, doch etwas zum Nahostkonflikt zu sagen, weil das sozusagen ihre Angelegenheit ist, nicht? Und in dieser besonderen Herausstellung von jüdischen Schulkindern kommt diese Unterscheidung, ja, schau mal, der oder die gehört eben zu dieser Gruppe, kommt das besonders gut zum Ausdruck.
Sie hören 1222, diesmal mit dem Historiker Peter Longerich. Wir sprechen über die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland. Herr Professor Longerich, nun ist ja die Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland offiziell unumstritten. Es gibt immer wieder Bestrebungen dazu, auf höchster Ebene politisch, zivilgesellschaftlich, auch in den Schulen. War das erfolgreich?
Also, wenn man sich die Umfragen anschaut, die Untersuchungen anschaut, dann ist das meiste davon wahrscheinlich fehlgeschlagen. Denn es ist wirklich doch erstaunlich, dass wir noch nach wie vor dieses hohe Maß, diesen Grundbestand an Antisemitismus haben, obwohl wir also spätestens seit den 60er Jahren massiv gegen dieses Phänomen vorgehen. Ich denke, wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass gerade der Bund, aber auch die Länder verstärkte Bemühungen zur Antisemitismusbekämpfung unternommen haben. Es gibt die Beauftragten in dem Bund, in den Ländern. Es gibt mittlerweile eine ziemlich ausgebaute Struktur. Es gibt auch Mittel. Es gibt verschiedenste Initiativen. Aber was mir ein bisschen fehlt, wenn ich mir das Ganze anschaue, ist eine Analyse der Ursachen und auch eine Strategie, eine ausgearbeitete Strategie, die auf einer solchen Analyse beruhen müsste. Und ich glaube, da ist ein gewisses Manko vorhanden. Warum sind die Menschen oder sind so viele Menschen so skeptisch eingestellt gegenüber Juden oder so feindselig eingestellt? Darauf müsste man eigentlich zunächst mal eine Antwort finden und dann, wenn man dieses Problem dann bekämpfen will, müsste man wahrscheinlich sehr viel breiter ansetzen, als man das heute tut. Denn man müsste dann tatsächlich auch die Frage stellen, in welche Richtung entwickelt sich eigentlich unser Nationalgefühl wieder? Wen grenzen wir dabei aus? Und das ist natürlich eine Frage, die von ganz grundsätzlicher Natur ist.
Sie waren ja, das habe ich vorhin erwähnt, Sprecher des ersten Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestages. Warum hat dieser Kreis so etwas nicht anschieben können?
Ich war einer der beiden Sprecher dieses ersten Expertenkreises. Der Bundestag hat 2008 diesen Expertenkreis eingesetzt. Wir haben einen Bericht 2012 umfänglich abgeliefert, aber der Bundestag hat dann in der nächsten Legislaturperiode einen neuen Expertenkreis eingesetzt, der dann 2017 berichtet hat, und die Bundesregierung hat sich hierzu dann im September 2020 geäußert in einem umfangreichen Bericht. Sie sehen also, es hat 12 Jahre gedauert, bis man sozusagen von dem Bundestagbeschluss tatsächlich zu handfesten Beschlüssen gekommen ist. Und es sind auch viele Dinge auf den Weg gebracht worden. Aber wenn ich mir das ansehe, muss ich sagen, da fehlt mir noch ein bisschen die Analyse und da fehlt mir noch ein bisschen die Strategie. Über diese grundsätzlichen Fragen wird meiner Ansicht nach zu wenig nachgedacht. Das gilt sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Politik. Übrigens, dieser Bericht der Bundesregierung vom letzten September, ein sehr durchgearbeitetes, umfangreiches Papier, ist, so wie ich das gesehen habe, von den Medien kaum zur Kenntnis genommen worden. Das heißt, gibt es auch so ein Phänomen, dass immer dann, sozusagen, wenn etwas passiert, sie sofort Medienresonanz haben, aber die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, dieses Problem mal über einen längeren Zeitraum und in seinen Abgründen zu verfolgen. Diese Bereitschaft, die ist, glaube ich, ein bisschen auch bei den Medien unterentwickelt.
Wenn ich Sie recht verstehe, mehr mediales, mehr konstantes mediales Interesse, mehr konstanter politischer Wille und auch eine stringentere Antisemitismusforschung wäre nötig.
Ja, wir müssen eben aus diesem Modus herauskommen, dass wir immer sehr stark und sehr aufgeregt reagieren, wenn es wieder einen solchen Zwischenfall gegeben hat, einen solchen schwerwiegenden Zwischenfall gegeben hat, und müssen uns daran gewöhnen, auf diesen verschiedenen Ebenen, also Wissenschaft, Medien, Politik, sozusagen stärker an der Aufarbeitung dieser ganzen Probleme zu arbeiten. Und dazu gehört eben der Zusammenhang zwischen dem Wir-Gefühl, wir Deutsche, und diesen Abwertenden, die Juden. Und das ist meiner Ansicht nach der zentrale Ansatzpunkt. Und ich denke, dass, wenn man sich nur ein wenig mit der Geschichte des Antisemitismus beschäftigt, man doch sehr schnell erkennt, dass es sich um ein sehr tief verwurzeltes historisches und kulturelles Phänomen handelt.
Vielen Dank, Herr Professor Longerich. Antisemitismus in Deutschland, darum ging es im Gespräch mit dem Historiker Peter Longerich in dieser Ausgabe von 1222. Sein neues Buch zum Thema trägt den Titel Antisemitismus, eine deutsche Geschichte. Das Gespräch mit Peter Longerich können Sie auch in der ARD-Mediathek abrufen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Im Inforadio nun weiter mit Nachrichten und Verkehrsmeldungen.
Inforadio Podcast.